der ist mit seinen Eltern umgezogen. Von der Stadt aufs Land. Es war nicht der Land, es war eigentlich mitten im Wald rein. Er muss seine ganzen Freunde hat er verlassen. Und dann ist er halt, weil er niemanden zum Spielen hatte, jeden Tag in den Wald gerannt. Und hat den Wald erkundet. Und eines Tages ist es so ein Wetter gewesen wie heute, sagte die Mutter zu ihm: Junge, geh nicht so tief in den Wald rein, es ist gefährlich, es fängt an zu schneien. Aber ihr wisst schon, wie Jungens da sind. Wenn sie das hören, das geht hier rein und hier wieder raus. Und der Junge war weg. Und es hat wirklich angefangen zu schneien, ziemlich fest und stark. Und plötzlich hat alles gleich ausgeschaut. Jeder, es war kein Weg mehr zu sehen, die Bäume haben alle gleich ausgeschaut. Und er hat sich total verlaufen. Er wusste überhaupt nicht mehr, wo er ist. Es ist schon dunkel geworden und er war immer noch nicht zu Hause. Und die Mutti macht sich Sorgen, wo ist unser Kind? Der Vater ist von der Arbeit gekommen, der hat angefangen zu suchen. Er ist im Wald reingegangen, hat gerufen, hat Nachbarn mitgeholt, die haben gerufen. Niemand war zu hören. Und als alle schon wieder zu Hause gegangen waren, da hat der Vater immer noch weiter gesucht, die ganze Nacht hindurch. Am nächsten Morgen ist er so schlaftrunken über etwas drüber gestolpert. Und dann hat er entdeckt, das war eigentlich sein Sohn, der sich einen Anorak eingeigelt hatte. Und er hatte mit dem Fußtritt, hat er ihn wach gemacht. Und der Junge schaut nach oben und sieht den Vater und sagt: Papa, endlich habe ich dich gefunden. Das hat etwas mit Gott zu tun. Wenn Gott uns sucht, oder wenn wir Gott suchen, dann dürfen wir sicher sein, dass er uns schon viel länger gesucht hat, als wir ihn. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und ich denke, es ist notwendig, dass wir uns mit diesem Gott ein wenig beschäftigen. Wenn wir so in den Himmel hineinschauen, wir haben heute von dem Himmel geredet. Wenn wir so in den Himmel hineinschauen, dann merken wir erst, wie groß Gott ist. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir mit unserer Sonne und unserem Planeten, wir sind eigentlich ein Staubkörnchen von dem, was Gott alles geschaffen hat. Und ob wir in die Größe schauen oder in die Kleinigkeit hinein, in den Mikrokosmos, es ist alles fantastisch. Ich habe vor einiger Zeit mal eine interessante Geschichte gelesen. Ich habe so eine DVD mitgebracht. Kennen wir alle nicht. Es ist so eine DVD, da passen vielleicht so 4 Gigabyte oder 4,5 Gigabyte Platz ist da zum Speichern. Und die ist ungefähr ein Millimeter, vielleicht ein bisschen über Millimeter dick. Wenn man von diesen DVDs, so viel nehmen würde, dass man bis zum Mond kommt, das wären schon ein paar. Und all das zusammenrechnet, was man da raufspeichern könnte, dann würde das in 1 Gramm DNT passen. So viel Information hat Gott in uns hineingespeichert. Es ist fantastisch, darüber nachzudenken. Und es ist schön, dass Gott so ein Gott ist, der uns so geschaffen hat, dass wir anfangen können, ihn kennenzulernen. Ich möchte mit euch ein Wort aufschlagen, das wir im 5. Mose finden. Wir schlagen 5. Mose nicht nur bei der Lektion auf, sondern heute auch bei der Predigt. 5. Mose, Kapitel 6. 5. Mose, Kapitel 6. Und ich lese dort ein sehr bekanntes Wort, sehr kurz und trotzdem sehr inhaltsreich. 5. Mose, Kapitel 6. Und ich lese dort Vers 4. Hier heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. So geschrieben, dass eigentlich jedes Kind verstehen kann, oder? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Aber wenn wir uns dieses Wort ein bisschen anschauen und darüber nachdenken, dann merken wir, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, als was wir da gelesen haben. Also überall dort in der Lutherbibel und in anderen Bibeln, in manchen anderen Bibeln auch, wo Herr mit Großbuchstaben geschrieben ist, hängt es nicht damit zusammen, dass die Druckerei keine Kleinbuchstaben mehr hatte, sondern sie wollen was damit ausdrücken. Wo Herr in Großbuchstaben steht, steht dieser Gottesname J-H-W-H. Das kann man nicht aussprechen, oder? Das sind ja alles Mitlaute, Konsonanten. Wir sagen heute dazu Yahweh. Yahweh. Und das ist schon interessant, wenn wir darüber nachdenken, weil da steht, höre Israel, Yahweh, und das ist der höchste Gottesname, den wir in der Bibel finden, das heißt der ewig Seiende. Yahweh ist unser Gott. Aber dieses Wort Gott, was hier steht, ist natürlich jetzt nicht Yahweh. Sonst wird wieder J-H-W-H oder Herr in Großbuchstaben stehen. Da steht ein anderer Gottesname. Da steht der Gottesname Elohim. Schon mal gehört? Elohim? Es gibt eine ganze Menge anderer Gottesnamen auch. Aber hier steht Elohim. Und Elohim, das finden wir schon gleich am Anfang der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da steht auch Elohim. Und wer sich ein bisschen auskennt, so in Sprachen, der wird ganz schnell feststellen, die Endung von diesem Wort ist eigentlich eine Mehrzahlform. Elohim ist die Mehrzahlform von Gott. Die Einzahlform würde heißen Eloah. Aber das finden wir in der ganzen Bibel nicht. Elohim steht nur in der Mehrzahlform. Also wenn wir das schon anschauen, dann müsste hier stehen, höre Israel, der Herr ist unsere, jetzt wird schon schwierig, Gott in der Mehrzahl. Ich nehme mal das Wort, das der Paulus gebraucht hat, als er über Jesus spricht. Da sagt er, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Also Gottheit ist ja mehr als einer, oder? Jetzt, wenn wir dieses Wort noch anschauen, Elohim, und das habe ich erst vor einiger Zeit mitbekommen, als ich im Gespräch mit meiner Tochter darüber mal gesprochen habe. Dieses Wort Elohim ist im Hebräischen eine Mehrzahlform, die mehr zum Ausdruck bringt als zwei. Also bei uns ist ja so, in unserer Sprache, im Deutschen, wenn ich die Mehrzahl sage, sind es mindestens zwei. Im Deutschen gibt es da keine andere Form mehr. Aber im Hebräischen gibt es eine Form, die zwei bedeutet und eine Form, die mehr als zwei bedeutet. Und Elohim ist eine Form, die mehr bedeutet als zwei. Das ist ja spannend, oder? Dann würde das heißen, höre Israel, der Herr ist unsere Gottheit mehr als zwei Personen, der Herr allein. Ich hoffe, dass ich jetzt einen Kugelschreiber dabei habe. Zum Glück habe ich einen. Wenn ich sage, das ist der einzige Kugelschreiber, den ich habe, dann müsste ich sagen, das ist ein Yakit-Kugelschreiber. Wenn ich aber sage, ich habe zwei Hände, aber jetzt sind sie eins, darf ich nicht Yakit sagen. Dann muss ich Echad sagen. Hier steht, höre Israel, der Herr, Yahweh, ist unsere Gottheit, mindestens drei, der Herr, Echad. So kann Jesus auch sagen, ich und der Vater sind eins. Das hat nichts zu tun, dass es nur eine Person ist. Es hat zu tun, dass hier mehrere zusammen sind, mehr Personen. Und die Bibel sagt, oder die Sprache sagt hier im Hebräischen, mehr als drei oder mehr als zwei. Nun, wenn wir in die Natur hineinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott vieles geschaffen hat, was mit drei etwas zu tun hat. Wir haben zum Beispiel Luft, Wasser und Erde. Und eigentlich macht es nur Sinn, wenn sie alle drei zusammengehören, nicht? Wenn man die Luft weglässt, schaut es böse aus mit uns. Und wenn man das Wasser weglässt, auch. Und wenn das Land weg ist, auch. Also alle drei gehören zusammen, um eine Einheit zu bilden. Man kann sie nicht einfach trennen. Das Ähnliche haben wir bei Wasser, nicht? Da gibt es Dampf, Eis und Wasser. Wieder so eine Dreiheit oder Länge, Breite und Höhe. Alle drei machen eine Einheit, die man nicht auseinander dividieren kann. Sonst macht es keinen Sinn. Oder wir sagen gestern, heute und morgen, oder? Und damit beschreiben wir unsere Zeit, in der wir leben. Und wir können nicht eines weglassen, sonst macht es keinen Sinn. Wir haben auch, wenn wir zu uns schauen, uns anschauen, dann sagt die Bibel, wir sind Leib, Seele und Geist. Leib, Seele und Geist. Mit dem Leib kommen wir noch am ersten zurecht. Ja? Mit der Seele haben wir manchmal Probleme. Weil Gott auch dieses Wort gebraucht, um Menschen allgemein auszudrücken. Sagen wir manchmal auch. In diesem Ort leben 3000 Seelen, wenn man nicht irgendwelche Geister, die rumschwirren, sondern Menschen. Aber Seele hat eigentlich etwas zu tun mit unserem Gemüt, das die Bibel uns zeigt. Wir sind so von Gott geschaffen, dass wir ein Gemüt haben, dass wir einen Ausgleich haben. Und wenn das nicht mehr stimmt, dann müssen wir zum Doktor gehen, weil es Katastrophe wird. Und wir haben einen Geist. Ich hoffe wenigstens, dass wir alle einen Geist haben, um zu denken, nachzudenken. Das ist wunderbar, dass wir sehen, dass es in der Bibel solche Dreiheiten, die eigentlich eng zusammengehören, die alleine keinen Sinn machen, auch in unserer Umwelt, in unserer Umgebung finden. Können wir verstehen, wenn Gott sagt, da gibt es Gott Vater, da gibt es den Sohn und da gibt es den Heiligen Geist. Aber wir merken schon, das ist schon eine große Herausforderung, darüber nachzudenken. Eine große Herausforderung, darüber nachzudenken, weil wir merken, das ist nicht immer so verständlich für uns. Nicht alles, was wir nicht sehen oder nicht ergreifen können, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Keiner von uns sieht hier Radiowellen oder Fernsehwellen, aber sie sind da. Nicht alles, was wir nicht begreifen können, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Die Bibel ist voll davon. Und ich denke, die Bibel hat genügend Beispiele, um uns zu zeigen, dass diese Gedanken eines dreieinigen Gottes, nicht ein Gott mit drei Köpfen, was oft so in den manchen Religionen und so weiter oft vorkommt, sondern ein Gott, der sich aus drei Personen zusammensetzt, die zusammen alles gemeinsam machen, fühlen und handeln. Dieser Gedanke kommt uns in der Bibel sehr oft vor. Dieser Gedanke durchzieht eigentlich die ganze Heilige Schrift. Und ich möchte einige wenige Gedanken mit euch mal anschauen, um uns bewusst zu machen, wir haben einen Gott, der sich von Anfang an in dieser Weise offenbart. Wenn wir die erste Seite aufschlagen der Heiligen Schrift, und ihr merkt schon, es ist ganz vorne die Schöpfung, die uns berichtet wird. In 1. Mose 1 und dort die ersten zwei Verse. Da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir haben bei Gott wieder Elohim. Wir haben schon gelernt, Elohim ist die Mehrzahlform von Gott und muss mindestens drei Personen bezeichnen. Und damit es noch deutlich wird, sagt er im Vers 2, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Da wird uns sehr deutlich gemacht, das sind alle mit beteiligt. Da ist keiner ausgelassen. Weder der Vater, noch der Sohn, noch der Heilige Geist. Beide, alle drei sind in der Schöpfung mit, kommen mit vor, werden uns deutlich gemacht. Ich meine, wir haben im Allgemeinen so eine Vorstellung, dass das Alte Testament etwas über den Vater aussagt. Dann kam Jesus auf diese Welt und der Schwerpunkt war dann auf Jesus. Und als Jesus dann in den Himmel ging, hat er den Schwerpunkt auf den Heiligen Geist gelegt. Wenn ich nicht gehe, sagt er, dann wird der Parakletos, der Fürsprecher, der Heilige Geist nicht kommen können. Aber das ist nur eine ganz grobe Sicht, weil wir feststellen, wir sind eigentlich immer alle drei mit verbunden. Ganz gleich, wo ich hinschaue in der Heiligen Schrift. Wir haben jetzt 1. Mose 1 angeschaut. Geht mit mir kurz in 2. Mose Kapitel 3. Dort finden wir die Begebenheit, wo Mose berufen wird in der Wüste. Ihr wisst, er war 40 Jahre Schafshirte. Er ist geflohen mit 40 Jahren aus Ägypten und kam in die Wüste und nach weiteren 40 Jahren ruft ihn Gott. Er war inzwischen 80 geworden. Und dann ruft ihn Gott. Und wir schauen mal an, wie er ihn ruft. 2. Mose Kapitel 3. Ich lese Vers 1 und 2. Da steht, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an dem Berg Gottes, den Horeb. Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und doch nicht verbrannt wurde. Da sprach er nun, ich will hingehen. Ja, das ist ja spannend. Der Mose sieht einen Busch brennen. Heute sagt man, es gibt sogar zwei Büsche, die Originalbüsche sind, die damals nicht gebrannt haben. Bei einem war ich schon, aber ob er das ist, weiß ich nicht. Aber die Leute freuen sich, wenn sie so einen Busch sehen. Einer steht am Katharinenkloster und der andere steht in Arabien. Aber es ist interessant, dieser Busch, der brannte und nicht verbrannte, da steht, und der Engel des Herrn, Herrn wird in Großbuchstaben geschrieben, Jahwes. Der Engel Jahwes erschien ihm im feurigen Busch. Und wenn wir jetzt weiterlesen, in Vers 6, da steht dann plötzlich, und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters. Und ich denke, jeder von uns erahnt schon, was da bei Gott steht. Da steht nicht JHWH, sondern da steht wieder Gott kleingeschrieben, das ist Elohim. Und der Gott, ich bin der Elohim, der Gott deines Vaters, der Gott in der Mehrzahlform, mindestens als drei. Und im Vers 7 steht, und der Herr Jahwe sprach, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, und er ruft den Mose zum Dienst. Ist ja schon spannend. Erst spricht denn der Engel des Herrn an. Ja, wer ist der Engel des Herrn? Die Bibel sagt uns, da gibt es einen Engel, einen Erzengel. Und der heißt Michael. Und Michael heißt, wer ist wie Gott? Und Michael wird beschrieben als Symbol für Jesus. Da spricht ihn also Jesus an, den es damals mit dieser diesem Namen noch gar nicht gegeben hat, weil den hat er erst bekommen, den Namen, als er geboren worden ist, hier auf dieser Erde. Da spricht denn also die zweite Person der Gottheit ein, der zweite, könnte man sagen, von wenn man erst zwei und drei sagen würde. Und er spricht ihn an und dann kommt Elohim in der Mehrzahlform und dann kommt Yahweh und er sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, geh hin. Also wir merken schon, das ist schon spannend. Als Mose berufen worden ist, merken wir, alle drei sind beteiligt. Nicht nur einer, wo der andere nichts gewusst hat, dass einer was gesagt hat. Alle drei sind beteiligt. Gehen wir zur Taufe Jesu. Und es ist ja schön, dass die Bibel an vielen Stellen uns das offenbart. Die Taufe Jesu finden wir im Matthäusevangelium, und zwar im 3. Kapitel, Matthäus Kapitel 3, und ich lese dort Vers 16 und 17. Matthäus Kapitel 3, Vers 16 und 17. Und es ist so wichtig, dass wir uns mit Gott beschäftigen, weil er ist derjenige, der uns sich offenbart. Was steht hier in Kapitel 3, Vers 16 und 17? Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer ist bei der Taufe alles beteiligt? Jesus ist getauft worden, der musste beteiligt gewesen sein, sonst könnte er nicht getauft werden. Dann wird berichtet, der Heilige Geist kam herab in Form einer Taube. Also der Heilige Geist ist keine Taube, es ist eine Form, um das deutlich zu machen. Und wer hat gesprochen? Der Vater. Das ist mein lieber Sohn. Auch bei der Taufe Jesu merken wir, alle drei sind beteiligt. Da ist keiner, der ausgelassen worden ist. Gott scheint wirklich eine Gottheit zu sein mit verschiedenen Personen. Mindestens drei. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Kurz bevor Jesus die Erde verlassen hat, hat er seinen Jüngern noch einen Befehl gegeben, einen Auftrag gegeben. Und schaut mit mir mal das an. Matthäus Kapitel 28. Matthäus Kapitel 28. Matthäus Kapitel 28. Und was sagt er dort in Matthäus Kapitel 28? Das ist der bekannte Befehl, den wir als Missionsauftrag kennen. Ich lese von Vers 18 ab. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihm, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er weiter, darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Und er sagt, und taufet sie auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Also Jesus hat sich geirrt, oder? Er nimmt alle drei zusammen. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und er sagt nicht, der Heilige Geist ist unwichtig. Er sagt auch nicht, der Vater ist unwichtig. Er sagt, sind alle drei wichtig. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Am besten verstehen wir natürlich den Sohn, weil der auf diese Erde gekommen ist als Mensch. Aber ich muss euch sagen, wir kommen alle ganz schnell an die Grenzen. Weil wir die Gottheit eigentlich gar nicht richtig verstehen. Wir verstehen weder richtig den Vater, noch wir verstehen richtig, wer der Sohn ist. Und beim Heiligen Geist haben wir noch mehr Probleme, weil wir es nicht verstehen. Wisst ihr, Gott lebt in einer anderen Dimension als wir. Wir sind dreidimensionale Wesen, wir Menschen. Länge, Breite, Höhe. Anders können wir nicht denken. Bei der vierten Dimension, die wir rechnerisch kennen, haben wir schon die größten Probleme. Wir können es nicht mehr fassen. Es ist nicht mehr machbar, dass wir das verstehen. Und Gott lebt in höheren Dimensionen als wir. Sagt nicht der Jesaja das im 55. Kapitel, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege? Ihr könnt das nicht fassen, was Gott alles tut. Und wo wir keine Möglichkeit sehen, hat Gott doch Tausende. Nehmt euch kurz mit auf eine kleine Reise, um das deutlich zu machen. Stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, auf einem Lichtstrahl zu sitzen. Das wäre ein bisschen schneller, als wenn man mit dem Rad unterwegs ist. 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Und ihr würdet auf dem Lichtstrahl sitzen und würdet eine kleine Reise machen. 5 Minuten ins Weltall. Ah, nicht schlimm, oder? 5 Minuten, ist ja nicht tragisch. Aber bei der Geschwindigkeit wäre es schon viel. Das würde uns den Atem rauben. 5 Minuten ins Weltall. Wir würden also eine kleine Reise machen, würden die Leute verlassen und nach 5 Minuten wieder zurückkommen. Wisst ihr, was dann passieren würde? Oder was geschehen wäre? Die Leute, die ihr gerade verlassen habt vor 5 Minuten, wären 40 Jahre älter. Versteht ihr das? Das geht mein Hirn nicht rein. Das ist eine andere Dimension. Nur als Beispiel, um das deutlich zu machen. Gott liegt in einer anderen Dimension. Und immer wenn man eine größere Dimension hat, dann kann man in die niedere eingreifen und wir verstehen die Welt nicht mehr. War es nicht so bei Jesus, als er auferstanden ist? Da ist er doch bei den Jüngern erschienen, in dem Raum, der abgeschlossen war. Sie hatten Angst vor den Juden. Und dann kommt er noch und sagt dem Thomas, komm her, leg deine Hände in meine Hand, nicht? Dass ich meine Nägel male oder meine Seite. Ich bin kein Geist, ich bin lebendig hier. Und dann hat er mit ihnen sogar noch gegessen, Fisch gegessen. Und als er fertig war, verschwand er. Verstehen wir nicht, oder? Können wir nicht nachvollziehen. Wenn wir über Gott nachdenken, merken wir sind ganz schnell bei Grenzen. Wir können es nicht verstehen. Wir können uns nur auf das verlassen, was Gott sagt. Und wir sehen schon, die Bibel sagt uns, Gott ist mehr als eine Person. Gott ist ein Wesen, das mit mehreren Personen zu tun hat. Und die Bibel nennt diese Personen. Gott Vater, so nennen wir sie, der Sohn, der Heilige Geist. Gehen wir noch in die Bibel rein. Ich habe in meiner Bibel immer an der Seite so ein Dreieck hingemalt, weil es ja so viele Stellen gibt, die alle drei Personen nennen. Nicht nur an einer Stelle, an vielen Stellen. Wir haben schon mal 2 gelesen, nicht wahr? 3 haben wir schon gelesen. Oder 4 haben wir schon gelesen, sehe ich gerade. Wenn wir noch eine Stelle aufschlagen, dann merken wir, das ist etwas, was wir jahrelang als Gemeinde am Schluss immer gesungen haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Vor vielen Jahren haben wir immer ein Lied gesungen zum Schluss. Die Gnade, oder? Die steht in 2. Korinther, Kapitel 13 und dort der letzte Vers. 2. Korinther 13, Vers 13. Und manchmal haben wir viele Jahre was gesungen und nie richtig nachgedacht, was da steht. Was steht denn hier, 2. Korinther 13? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wie viele Personen der Gottheit sind angesprochen? Alle drei. Alle drei. Aber wir sind manchmal so Menschen, die einfach Gewohnheiten haben und nicht mehr darüber nachdenken. Ein Prediger hat einmal als die Gnade noch so immer gesungen worden ist, hat dieses Lied gleich am Anfang singen lassen, vor der Predigt. Wisst ihr, was passiert ist? Ein Großteil hat die Tasche genommen und ist nach Hause gegangen, weil das Schlusslied war, nicht? Wir sind manchmal so geprägt von einigen Dingen und dann denken wir gar nicht mehr darüber nach, was es ist. Die Bibel zeigt uns eigentlich deutlich, Gott ist eine Einheit, die zusammengesetzt ist aus drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und das ist fantastisch. Manche haben so die Idee, dass der Heilige Geist so eine Kraft nur ist. Und manchmal wird da sogar gestritten darüber, ob das wirklich so ist oder nicht so ist. Aber ich denke, wir sollten die Bibel lesen und die Bibel nachschlagen. Weil nur die Bibel kann uns Antwort geben. Vielleicht noch einen Text dazu. Wir haben gerade den Korintherbrief aufgeschlagen. Und wir lesen den im 1. Korinther Kapitel 12. Da geht es um die Gaben des Geistes. Um die Gaben des Geistes. Und da lesen wir Vers 4 bis Vers 6. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 4 bis Vers 6. Da heißt es, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Also der Paulus, der den Korintherbrief geschrieben hat, der bringt den Heiligen Geist mit den Gaben zusammen. Gott hat Gaben in die Gemeinde gegeben. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen. Nicht nur natürliche Gaben, sondern auch geistliche Gaben bekommen. Und diese Gaben werden gegeben durch den Heiligen Geist. Kapitel 12, Vers 5. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Das heißt, die Gemeinde hat nicht nur Gaben bekommen, sondern Gott hat auch Ämter in die Gemeinde hineingesetzt. Verschiedene Ämter. Nicht alle haben die gleiche Aufgabe. Nicht alle haben die gleichen Dinge, die sie tun sollen. Und deshalb sagt er, es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und wer ist der Herr? Jesus. Ein Symbol, ein Wort, das immer wieder gebraucht wird für Herr. Im Neuen Testament ist Jesus. Es sind verschiedene Ämter, aber Jesus ist derjenige, der uns diese Ämter gibt. Und dann steht im Vers 6, und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allem. Also wenn der Heilige Geist nur eine Kraft wäre, dann hätte der Paulus sagen sollen, es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Geist. Aber das sagt er nicht. Er verbindet die Kraft mit dem Vater. Die Ämter mit dem Sohn und die Gaben mit dem Heiligen Geist. Fantastisch, oder? Schön, dass wir solch ein ausgewogenes Bild in der Bibel haben. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, wo finden wir denn den Vater in der Bibel? Dann meinen wir sofort, na, das ist ja kein Problem. Wir brauchen nur das Alte Testament aufzuschlagen und dann haben wir sofort den Vater. Ja, das ist doch kein Problem. Überall dort, wo Jahwe steht, ist der Vater. Ist das schwer? Könnte jeder verstehen, oder? Überall, wo Jahwe steht, der Vater. Aber das Alte Testament lehrt uns schon etwas anderes. Schlag mit mir Jesaja auf und das 9. Kapitel. Und Jesaja ist ein Prophet, der ungefähr 800 Jahre vor Christus gelebt hat. 800 Jahre vor Christus. Und er macht eine Prophezeiung auf den Messias. Die Heilige Schrift ist voll von Messias-Prophezeiungen. Sie warteten schon von der Zeit an, wo die Menschheit in Sünde gefallen ist und Gott ihnen damals sagte, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten, aber die Schlange wird in die Füße stechen. Ab diesem Zeitpunkt warteten die Menschen auf den Messias. Und jetzt haben wir hier eine Prophezeiung auf den Messias. Der Messias Jesus, ja? Was steht denn hier in Kapitel 9 des Jesaja-Buches im 5. Kapitel, im 5. Vers? Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Und in der Luther-Übersetzung sind das Bindestriche geschrieben worden bei Namen, damit sie besser auffallen. Wie heißt dieses Kind? Wunderrat? Gottheld? Ewig Vater? Hat sich der Jesaja nicht verschrieben? Das Kind, das geboren wird, heißt auch ewig Vater. Und Friede, Fürst. Jetzt wird es interessant. Es dachte immer, im Alten Testament ist nur vom Vater die Rede. Und plötzlich merken wir, dass der ewig Vater auch das Kind sein kann. Schauen wir mal, ob der Jesaja sich nicht vertan hat. Gehen wir zu Jesus. Und Jesus müsste es wissen, er ist ja Teil der Gottheit, nicht wahr? Was hat er denn gesagt im Lukas-Evangelium? Und ihr wisst, Lukas schreibt uns auch nicht nur das ganze Leben Jesus, sondern Lukas schreibt auch einiges, was nach der Auferstehung passiert ist. Jesus ist zusammen mit den Emmaus-Jüngern, nach seiner Auferstehung, zusammen mit den Emmaus-Jüngern, sie gehen dort und sie dachten damals, Jesus macht hier ein Reich auf dieser Erde und sie werden die Könige trennen oder sie werden große Posten auch haben. Die Jünger haben es noch gestritten kurz vorher. Welchen Posten bekommt er? Und mit den Jüngern, den Emmaus-Jüngern, es waren nicht im engeren Jüngerkreis, sondern im größeren Jüngerkreis, die im Emmaus-Jünger dachten auch, ja, Jesus, wir hatten gehofft, er wird die Israel erlösen. Und was sagt Jesus zu ihnen? Lukas Kapitel 24. Ich lese ab Vers 25 in Lukas 24. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an, bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift, und jetzt wird's spannend, von ihm gesagt ist. Nicht vom Vater, sondern von ihm. Und als Jesus das sagte, gab es das Neue Testament noch nicht. Jesus ist gestorben, 31 nach Christus. Er ist auferstanden, 31 nach Christus. Das Neue Testament ist angefangen, ist geschrieben worden, angefangen so um die 60er Jahre bis 100. Also wenn Jesus hier sagt, er fing an bei Moses, Altes Testament, die Propheten, Altes Testament, und dann steht hier im Vers in Lukas Kapitel 24, Vers 44, da sagt er nochmal, da nimmt er das Gesetz Mose, die Propheten und die Psalmen noch mit rein. Die Bibel ist ja so aufgebaut, im Alten wie im Neuen Testament, erst kommen die Geschichtsbücher, dann kommen die Lehrbücher und dann kommen die prophetischen Bücher. Mose bis Hiob sind die Geschichtsbücher. Dann kommen die Lehrbücher, das geht von den Psalmen und geht bis zu Jesaja. Und von Jesaja bis Malachi sind die prophetischen Bücher. Im Neuen Testament haben wir es auch so. Matthäus bis Apostelgeschichte sind die Geschichtsbücher. Dann kommen die Lehrbücher von Römer bis Judas. Und ganz zum Schluss kommt das prophetische Buch. Und Jesus sagt hier, passt auf, im Alten Testament, in den Geschichtsbüchern, in den Lehrbüchern und in den Psalmen, in den Propheten, da hat er ihnen ausgedeutet oder erklärt, was von ihm geschrieben steht. Jetzt ist sehr interessant. Wo finde ich Jesus, den es mit Namen noch gar nicht gegeben hat, im Alten Testament? Das werden wir heute Nachmittag anschauen. Ich bin schon sehr gespannt, das ist ein sehr spannendes Thema. Aber interessant wird uns deutlich gemacht, dass Jesus schon sagt, im Alten Testament dieser Jahwe ist nicht nur der Vater, ist auch der Sohn geworden ist. Und wenn wir darüber nachdenken, wo wir wirklich den Vater finden, wo es eindeutig ist, wo man nicht sagen kann, das könnte auch der Sohn sein oder auch der Vater sein, sondern nur der Vater sein, dann stellen wir fest, es gibt gar nicht viele Stellen im Alten Testament. Eine ist ganz deutlich. zwei, drei sind ganz deutlich. Aber eine schlagen wir mal auf. Wo es ganz deutlich wird, da muss vom Vater die Rede sein. Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. In diesem Prophet Daniel wird uns eine Gerichtsszene im 7. Kapitel geoffenbart. Und das sagt der Text im Kapitel 7 ab Vers 8 oder Vers 9 und 10. Da heißt es dann, und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Was uns auffällt, es wird immer Beschreibung gemacht. Wie? Das heißt nicht, dass das Haar weiß war. Es gibt keine andere Deutung oder Möglichkeit, das klar zu machen. Der Vater wird beschrieben als Uralter. Und warum wissen wir, dass es der Vater ist? Warum? In Vers 13 steht, und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer von den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelang zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Der wie des Menschensohn war, war Jesus. Und da war der Gericht hält, der Vater. Da haben wir es ganz deutlich. Und es ist schön, dass es solche Aussagen auch im Alten Testament gibt. Aber im Großen und Ganzen müssen wir sagen, eigentlich ist dieser Yahweh im Alten Testament jemand, der mehr mit Jesus zu tun hat als mit dem Vater. Schau mal, wie der Paulus das sagt. 1. Korinther, Kapitel 10. Und ihr wisst, der Paulus ist ein sehr guter Theologe. Er hat vieles sehr gründlich durchforscht. Und dieser Paulus schreibt im 1. Korinther, Kapitel 10, Folgendes. Er sagt, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Er nimmt diese Begebenheit vom Auszug aus Ägypten, wo das Volk rausgegangen ist aus Ägypten, wo Gott den Mose berufen hat, um sein Volk aus Ägypten zu führen, nachdem sie dort 400 Jahre waren. Und sind alle auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Sie sind alle durch das Meer gegangen. Ein Sinnbild für die Taufe. Und dann steht im Vers 3, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Das war das Manna, das Gott gegeben hat. Und sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistigen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Es gibt eine Bibel, die eine Glaubensgemeinschaft herausgebracht hat, Neue Weltübersetzung, die schreiben dort, der Fels bedeutet Christus. Aber das steht hier nicht dort. Es steht nicht, dass das bedeutete, sondern es steht, er war Christus. Ähn steht hier im Griechischen. Heißt wahr, nicht bedeutet. Und wenn wir die ganzen Stellen nachschlagen im Alten Testament, in 2. Mose 13, 2. Mose 14 bis 17, überall sehen wir, und Jahwe ging voraus, und Jahwe gab ihnen das Manna, und Jahwe, versteht ihr, überall ist Jahwe. Und der Paulus sagt, passt auf, dieser Jahwe ist Jesus. Ist Jesus. Alten Testament spricht fast nur von Jesus. Ich möchte noch mal ein Wort mit aufschlagen, das wir aus dem Munde Jesu haben. Und zwar steht das im Johannesevangelium, im 1. Kapitel. Johannesevangelium, 1. Kapitel. Fantastisches Wort. Johannesevangelium, 1. Kapitel. Und wenn wir diese Verse lesen, merken wir, welchen Inhalt, welche Tiefe dieser Vers allein schon hat. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott bei Gott und Gott war das Wort. Und im Vers 14 steht dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also wenn das Wort Jesus ist, der gekommen ist, und würden dann statt Wort Jesus einsetzen, dann würde stehen, im Anfang, nicht am Anfang, im Anfang, war Jesus, und Jesus war bei Gott, und Gott war Jesus. Das ist schon spannend, oder was hier steht. Und dann sagt Jesus hier, damit es keine Verwechslung gibt, in Vers 18, dann sagt er, niemand hat Gott jemals gesehen. Und er meint damit den Vater. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat in uns verkündigt. Wie viele Menschen haben Gott den Vater schon mal gesehen? Sagt Jesus. Keiner. Nur der Sohn. Und der Sohn verkündigt euch dem Vater. Darum kann Jesus sagen, als die Jünger zu ihm kommen, zeige uns den Vater, der Jakobus, nicht? Was sagt Jesus? Wenn er mich sieht, dann sieht er den Vater. Den Vater hat niemand gesehen. Das heißt, dieser Jahwe im Alten Testament, der mit den Menschen gesprochen hat, der dem Abraham erschienen ist, der dem Mose erschienen ist, der dem Propheten erschienen ist, dieser Jahwe des Alten Testaments, wer war es? Jesus. Und ich denke, Jesus wusste, was er sagte. Es ist verständlich. Die Bibel ist da sehr klar darüber. Und es ist schön, dass wir deutlich machen können oder sehen aus der Heiligen Schrift, es lohnt sich, die Bibel selbst auslegen zu lassen. Weil die Bibel sagt uns, was die Gottheit bedeutet. Sie zeigt uns, dass wir einen lebendigen Gott haben. Und dass dieser Gott im Alten Testament kein grausamer Gott war. Und erst im Neuen Testament gibt es einen liebevollen Gott. Weil der schönste Text in der Bibel, Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab. Und da steht auch wieder, der Gott, der sie liebte, war der Vater. Und er gab seinen Sohn. Schön, dass wir solch einen wunderbaren Gott haben. Ich bin froh, dass wir an solch einen Gott glauben dürfen, der nicht irgendwo in der Ferne ist, der sich um uns kümmert, der unsere Sorgen kennt, unsere Nöte kennt. Und da ist nicht einer, der nur da ist, sondern die ganze Gottheit ist einfach eingebunden. Und damit sie alle eingebunden sind, sagt Gott, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir leben heute auf dieser Erde, sind ungefähr 7,5 Milliarden Menschen. Und Gott kann durch den Heiligen Geist bei allen Menschen gleichzeitig sein. Verstehen wir auch nicht, oder? Fantastisch, einen Gott zu haben. Einen Gott, der uns liebt und uns auf Händen trägt und dem wir uns zuneigen dürfen. Und Jesus sagt im Worte Gottes, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Einen fantastischen Gott. Ich freue mich, wenn wir heute Nachmittag über Jesus sprechen, weil da wird es noch spannender. Diesen Jesus kennenzulernen, wie ihn die Heilige Schrift offenbart. Es ist wichtig, weil Jesus oder die Gottheit ist das Leben. Und ohne ihn haben wir kein Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, das Leben nicht. Ich möchte dieses Leben haben. Und ich freue mich, dass wir uns mit diesem Gott verbünden dürfen. Gott segne uns. Amen.